Hallo Martin, es ist der 3. November und wir haben uns echt lange nicht gehört.
3. November, krass, wir haben gerade nachgeguckt. Erstmal hallo Julia. wir haben gerade nachgeguckt. Das war Ende September, dass wir den letzten
21.
Podcast
September.
Haben.
Krass.
Krass, ne?
Da war unser Thema, dass die Herren Nationalmannschaft, Basketball-Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Das kommt mir gefühlt unendlich lange hervor. Warum haben wir uns so lange nicht gehört? Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gearbeitet tatsächlich. Wir haben ja auch zusammengearbeitet. Wir sind zusammen krank gewesen nach einer Veranstaltung, die wir zusammen moderiert haben. Und dann waren wir parallel im Urlaub. Aber fast alles getrennt voneinander.
Fast alles getrennt, aber waren turbulente Wochen, die da auf jeden Fall hinter uns lagen. Genau wie du sagst, nochmal auch Corona nochmal schön mitgenommen, ne, und hat uns auch irgendwie beide ausgenockt. Und war einfach unglaublich viel los, ne? Und dann hat es irgendwie terminlich einfach leider nicht geklappt, dass wir einen Podcast aufnehmen. Aber jetzt ist ja wieder soweit.
Ich finde, man muss ja auch dazu sagen, das ist unser Privatvergnügen. Ne? Ja. Das soll auch immer Spaß machen. Und wir werden dafür nicht bezahlt, wir machen alles alleine. Also insofern muss man sich manchmal die Energie auch ein bisschen gut einteilen.
Ja, ich finde, das machen wir aber ganz gut. Und wir haben jetzt, das ist Folge 17, glaube ich. Also haben wir das schon mal, also ich finde, da kann man schon auch stolz drauf sein. Ne? Also
das wollte ich damit überhaupt nicht schmälern, ja, gar
also,
nicht.
Wir haben 17 aber mal Zeit gehabt, dieses Jahr diesen Podcast aufzunehmen. Und ich finde, das ist schon ziemlich gut, also schon echt gut.
Ja, das stimmt, das ist nicht schlecht. Lass uns vielleicht mal, bevor wir auch in die aktuelle Lage einsteigen, lass uns doch ganz kurz mal von unseren Urlauben berichten, was wir da so mitgenommen haben. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Urlaubsorte gehabt. Vielleicht magst du anfangen, Martin. Wo warst du und was sind so, vielleicht, was hat dich irgendwie bewegt im Urlaub oder was hast du aus dem Urlaub mitgebracht, was so vielleicht für uns, für unser Gespräch, für unseren Podcast auch irgendwie interessant wäre?
Ja, wegen Urlaubsorten, ich finde das schon immer spannend, ne? Also weil, also Stuttgart, Berlin liegt ja schon weit auseinander, ne? Aber bei unseren Urlauben kriegen wir es dann doch hin, dass wir nochmal weiter irgendwie auseinanderkommen, weil dich zieht es ja meistens irgendwie hoch in den Norden, irgendwie an die Küsten oder auf Inseln und bei mir geht es eigentlich meistens irgendwie weiter in den Süden, irgendwie in die Berge, ob es da jetzt Schweiz, Österreich, Deutschland oder Norditalien irgendwie ist. Oder Frankreich,
ja,
irgendwie sowas.
Stimmt.
Irgendwas mit Bergen ist auf jeden Fall immer gut. Und ich war jetzt in Südtirol oder wir waren in Südtirol im Urlaub eine
sehr
Woche
schön.
Und sehr, sehr schön. Also in der Gegend Brixen, Bozen, wirklich tolle, tolle Gegend und mitten drin in den Bergen, in den Dolomiten. Und es ist schon immer beeindruckend, denn ich finde es dann, ich werde da immer so ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich dann sehe und diese Naturgewalten einfach sehe und auch. Dieses Mal, man hat sehr, sehr wahrgenommen, Klimakrise gibt viele Orte, wo man das nochmal sehr deutlich vor Augen geführt wird, was die Menschen da alle anrichten oder was wir Menschen alle anrichten. Ich finde es in Bergen immer ziemlich krass. Also wenn man dann Extremwetter dort sieht, wenn man über Gletscherschmelze mal liest, aber wenn man die auch wirklich mal sieht, wie krass Gletscher zurückgegangen sind, was das mit Ortschaften macht, mit Starkregen. Als wir jetzt dort waren, gab es 2 Tage richtig Starkregen und sofort waren Straßen unterspült, Mauern sind eingebrochen. Und das waren Mauern, die haben die letzten 100 Jahre da gestanden. Und es hat schon öfters geregnet in der Region, aber die sind jetzt eingebrochen. Und viele Bäume, die weg sind und Gletscher, die einfach weg sind, Schneefelder, die komplett nicht mehr da sind und Ortschaften, die sich jetzt auch gegen Extremwetter rüsten müssen. Und
das wollte ich fragen.
Ja.
Also im Urlaub ist man ja in der Rolle der Urlauber, aber habt ihr so ein bisschen was davon mitgekriegt, wie man sich rüstet? Also verändert sich was in dem Ort oder habt ihr da, wo ihr gewohnt habt, mit Leuten sprechen können, die sagen, wie sie sich auf die Veränderung einstellen?
Ja, also ich war dann auch so wandern, joggenmäßig so ein bisschen unterwegs und habe dann da auch ein bisschen, also sehr wenig jetzt mit Leuten dann auch gesprochen, aber an so einer Hütte oben. Da musste ich eine Pause machen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und dann bin ich auch ins Gespräch gekommen mit einem und der hat mir schon gesagt, dass die da jetzt aufrüsten müssen und das irgendwie verstärken müssen, die Maßnahmen. Und da geht's, wir haben dann über so ein Beispiel geredet. Das habe ich mir danach auch nochmal in der Dokumentation angeschaut. Die kann ich nachher auch, die werden wir auch in die Shownotes packen. Also da geht's um die Klimaerwärmung vor allem und was das mit dem Permafrost macht. Also dass zum Beispiel umso höher wir dann kommen und dann gesagt, Beispiel war, glaube ich, der Ortler. Und der Ortler ist der höchste Berg in Südtirol. Und wir haben teilweise Gewitterfronten und bei den Gewitterfronten steigt die 0-Grad-Grenze auf über 4.500 Meter Höhe. Und dadurch ist der Permafrost natürlich in Gefahr. Das heißt, Permafrost, der taut auf. Und wenn man sich jetzt Bergspitzen vorstellt und Spalten und sowas, die sind alle auch zusammengefroren. Also die halten natürlich irgendwie so, aber die sind auch irgendwie zusammengefroren. Und wenn das auftaut, dann sickert das Wasser dann rein, dann wird das alles ein bisschen matschig. Und
Stabilität,
dann große,
ne?
Genau, Abgänge von irgendwelchen Geröllmassen und die stürzen dann Richtung Tal oder werden dann halt solche Schlammlawinen oder sowas und die reißen alles mit, also da ist nichts sicher und alles diese Riesenmassen, die gehen halt runter und irgendwann sammelt sich das alles so ein bisschen in einem Tal und da gab es jetzt in diesem Jahr, glaube ich, oder im letzten Jahr war es in Klausen, also auch in Südtirol, da auch die Ecke bei Brixen, riesige Probleme und Klausen wäre fast weg gewesen. Also das war wirklich krass, was da alles passiert ist. Und die müssen jetzt natürlich wirklich gucken, dass sie sich dann schützen. Und man redet jetzt auch zum Beispiel, gab es Ideen, dass man jetzt Teile von dem Berg sprengt, um Massen dort abstürzen, kontrolliert abstürzen zu lassen und sowas. Und da war ein Bericht von einem Geologen, der gesagt hat, vor 10 Jahren hätte man mir gesagt, dass irgendwie Gewitter so hoch steigen und am Ortler auch hängen bleiben mit den Temperaturen. Er sagt, das wäre Quatsch, sowas war undenkbar. Und da sind wir jetzt mittlerweile angekommen.
Ja.
Und das sind nur so ein paar Sachen, die man dann einfach so mal sehr, sehr konkret auch sieht. Und da denke ich mir, die Leute dort, das sind die Leute, die wirklich am, ich will jetzt nicht sagen am nachhaltigsten, aber vielleicht am ehesten noch mit der Natur leben. Also die haben am wenigsten dazu beigetragen, dass wir eben diese Klimaerwärmung haben, dass wir in dieser Klimakrise drin sind. Natürlich kann man jetzt sagen, mit Tourismus, mit Skifahren, mit dem allem Möglichen. Schon, aber ich meine, dass wenn ich jetzt mal so von dieser, ich gehe jetzt mal sehr, sehr naiv von dieser Bäuerin aus, die da mit 80 da vor ihrem Bauernhof sitzt irgendwie und irgendwie ein paar Ziegen und ein paar Schafe und ein paar Kühe da hat irgendwie und halt jetzt sehr, sehr konkret damit konfrontiert wird, dann ist es natürlich krass. Aber klar, ich meine, wenn wir über den ganzen Massentourismus sprechen in den Bergen mit den Skiliften und allem.
Absolut.
Möglichen.
Dann gerade war ja die Diskussion, ne? Also, ja. Aber es passt gerade, weil gerade war ja die Diskussion, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das erste Skirennen der Saison in Sölden, wo ja irgendwie fast überhaupt gar kein Schnee lag und wo selbst die Skiläuferinnen und Skiläufer gesagt haben, so irgendwie passt das für sie auch gar nicht mehr so. Also muss das jetzt wirklich so sein? Also, dass da jetzt irgendwie Skikanonen irgendwie aufgefahren werden und der Schnee dahin gebracht wird. Und das ist natürlich, also Skipisten und der Massenskitourismus ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich, ich meine, wenn viele Leute da sind, muss da auch viel hingekarrt werden. Also Massentourismus ist irgendwie, glaube ich, immer ein Problem, ohne das jetzt irgendwie verurteilen zu wollen, dass Menschen da und dorthin fahren, was wir ja auch zum Teil tun, aber das ist natürlich ein Riesenproblem, ne?
Ja, total. Also deswegen, das ist ja. Also ich finde es ist eine sehr komplexe Geschichte und natürlich hängen da auch viele Existenzen dran und sowas. Und
klar, natürlich.
Das ist halt, es ist einfach schwierig, wie du sagst, ne, es ist immer problematisch, wenn es dann irgendwie eine Masse macht, wenn es dann zu viel wird, ohne natürlich sagen zu können, wer darf und wer darf nicht, ne? Wie regelt man das? Aber
natürlich.
Es ist ja meistens so, wenn es irgendwie, wenn es zu viele Leute machen, dann ist es einfach ein Riesenproblem. Ich meine, das sehen wir zum Beispiel bei Kreuzfahrtschiffen. Das war jetzt früher, war das jetzt nicht das riesige Problem einfach, weil es halt einfach so unglaublich teuer war und so unglaublich selten und absolut exklusiv. Und dann wird es halt einer Masse zu Masse irgendwie dargeboten, dass es günstiger wird. Das ist dann natürlich, denken dann halt viele, hey, habe ich Bock drauf, will ich machen? Toll, durfte ich nie, konnte ich mir nie leisten. Und dann wird es zum Problem, ne, weil es dann einfach ein keine Ahnung, weil man dann halt für, ich weiß nicht, für 2000 Euro kriegt man da jetzt irgendwie eine fette Kreuzfahrt, all inclusive, irgendwie um die Welt oder nicht übertrieben jetzt, ne? Aber ja, also sobald es halt irgendwie so zur Masse wird, ist immer, immer schwierig. Und das habe ich dort halt nochmal ein bisschen genauer gemerkt. Und in Stuttgart, wenn man hier so lebt, ne, hier ist viel Natur außenrum, aber so richtige, ich sage jetzt mal, so richtig krasse Auswirkungen vom Klimawandel. Natürlich, man kriegt so ein bisschen was mit, aber ich meine jetzt, ich rede jetzt über diese richtig krassen Effekte, die merkt man jetzt nicht so richtig. Ich sage es mal so, die Effekte leid. Und wenn man dann mal in solchen Regionen unterwegs ist, dann regt zum Nachdenken an, definitiv.
Ja, absolut. Ja. Also den Faden kann ich sozusagen, also, ja. Ich berichte ja jetzt sozusagen aus dem aus der anderen Himmelsrichtung, aus dem Norden. Und ich meine, es war ja kurz bevor ich auf die Insel, ich sag gleich noch, gefahren bin, war ja dieser Mega-Orkan, ne? Also wo an der Nordseeseite quasi das Wasser weggeschlürft wurde und an der Ostseeseite irgendwie ja immense Zerstörungen gewütet haben, was zum einen für die Ostsee in dem Ausmaß einfach total untypisch ist. Also da sind solche Art von Sturmfluten, sind da, also vor 100 Jahren war eben die letzte so große Sturmflut. Und dieser Effekt war halt Wahnsinn, ne? Also wie das Wasser da sozusagen.
Das habe ich noch nie mitbekommen. Ich habe das noch nie mitbekommen, dass es so krass war, dass in der Nordsee wirklich raus quasi und dann die Ostsee, Wahnsinn. Also habe ich wirklich, ich wusste gar nicht, dass das so funktioniert. Also.
Ja, also das war ja schon abenteuerlich und das war kurz bevor ich sozusagen mit dem Schiff auf ein zweites Mal in diesem Jahr nach Helgoland gefahren bin. Und dann immer die Frage ist, fährt das Schiff nicht? Also da merkt man eben diese Naturgewalten, merkt man da natürlich ganz krass, weil du immer eigentlich mit der Frage konfrontiert bist, komme ich hin und komme ich auch wieder zurück zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das soweit geplant habe. Und beide Male war sozusagen immer ein kleines Fragezeichen dabei, komme ich hin und bei der Rückfahrt auch, komme ich wieder zurück, weil da kurz bevor ich gefahren bin, auch wieder ein ordentlicher Sturm war. Und was natürlich toll ist, wenn du da bist und auch weißt, du bleibst jetzt erstmal da, aber was natürlich auch dazu führt, dass die Supermarktregale sind leer, ne? Erstmal, es gibt natürlich einfach nicht so viele Läden, wo du für den täglichen Lebensbedarf einkaufen kannst. Und dann sind die Regale, also ich kam an und das war kurz nachdem eben dieser Orkan war und mehrere Frachtschiffe mit Ware nicht gekommen sind. Und dann sind die Supermärkte echt, die sind leer. Also, oder fast leer. Und das wird dann natürlich auch irgendwann, hat das irgendwie, also das klingt jetzt dramatischer als es ist, aber irgendwann hat das natürlich eine existenzielle Komponente auch, ne? Also, wie viel hast du dann noch im Tiefkühlschrank oder wie auch immer, ne? Also, weil da natürlich, da fehlen echt viele Sachen dann, ne? Also, und das ist schon einfach interessant, wie du so der Natur auf diesem Fleckchen Erde da einfach auch sehr, sehr ausgesetzt bist und dich einfach, also die sind es gewöhnt, sich der Natur anzupassen. Und die sind da sehr entspannt mit. Und ich glaube, das ist ja, wenn wir über Klimawandel reden, so dieses, wir reden immer über, wie wir irgendwie bestimmte Ziele erreichen, obwohl wir wissen, dass wir sie nicht mehr erreichen. Und eben diese Frage, wie passen wir uns an veränderte klimatische Bedingungen an? Wird ja immer noch so ein bisschen, also da scharwenzelt man ja immer noch so ein bisschen drumherum. Was heißt das jetzt eigentlich konkret? Also wie müssen wir unsere Städte gestalten? Und das passiert ja zum Beispiel hier in Berlin überhaupt nicht. Da passiert ja das Gegenteil. Wie müssen wir sozusagen, auf was müssen wir uns einstellen? Also wie müssen wir Arbeitszeiten einstellen? Wir müssen also all das sind ja Themen, mit denen müssen wir uns ja beschäftigen und nicht erst dann wieder, wenn der fünfte Sommer in Folge irgendwie zu heiß war. Ne? Also,
aber so, Gefühl ist so, ne? Also wir beschäftigen uns wirklich erst damit. Also jetzt wäre es ja clever, wir wissen jetzt mittlerweile, okay, wir werden das Ding wohl nicht mehr aufhalten können. Wir werden damit irgendwie leben müssen und jetzt wäre es wirklich clever, mal Strategien zu entwickeln, wie wir es vielleicht verlangsamen können und wie wir damit leben lernen.
Genau.
Und wie du sagst, ne, also gefühlt natürlich, irgendwas wird schon passieren, ne, aber so richtig mitkriegen und so richtig wirklich irgendwie eher nicht. Ne? Also.
Nee, und einfach was es heißt, so mit einer im Wandel begriffenen oder sich verändernden Natur irgendwie auch umzugehen, ne? So, ich glaube, da können wir gerade viel von, ich sage jetzt mal, dem Ort, wo du warst, dem Ort, wo ich war, da kann man viel von den Menschen auch lernen, die natürlich mit Extremen auch leben müssen, die sie vielleicht so auch noch bisher nicht kannten, aber die grundsätzlich daran gewöhnt sind, stärker sich mit im Einklang mit der Natur, wie es so schön heißt, zu leben. Ne? Und ich, das passiert mir irgendwie in der Breite irgendwie noch viel zu wenig, weil es einfach passieren wird, das ist ja völlig klar. So. Und eine Sache, die ich sehr erschreckend fand, wobei ich sonst auch eine sehr, sehr schöne Woche hatte, aber weil wir ja gerade bei diesen Klimafragen auch waren, in der Sommerzeit ist es ja, also Helgoland ist ja so bekannt als Vogelinsel, ne? Also da brüten ja ganz viele Lummen und Basstölpel, also ganz viele so eben diese Seevögel, die Felsen, diese roten Felsen sind im Sommer total voll auf der einen Seite mit diesen Vögeln. Und im Sommer erahnt man immer so ein bisschen, woraus die ihre Nester bauen. Und jetzt im Herbst, Winter sind die eben alle weg. Diese Felsen sind total leer, es ist total still. Bis auf den Wind. Es ist total still, weil da kein einziger Vogel sitzt. Und dann siehst du, und das hat mich wirklich echt fast zum Heulen gebracht, jedes Nest ist aus Plastikfischernetzen gebaut.
Krass,
da,
ja.
dieser, diese ganzen Felsen sind voller Plastikfischernetze. So. Und das tat mir so leid, weil ich irgendwie gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein, dass dieser Arm für, und du siehst ja auch im Sommer und du siehst ja auch, dass sich da Vögel aufhängen, dass die sich erdrosseln, dass die irgendwo hängen bleiben und nicht rauskommen. Und gesund ist das wahrscheinlich auch nicht. Aber du siehst dann richtig das Ausmaß und es ist alles voll. Jedes Nest ist mit diesen Plastikfischernetzen gebaut. Und das finde ich
schon krass,
echt,
ne?
Erschreckend. Das habe ich so noch nie gesehen.
Ich finde immer, das müssten mehr Leute sehen, sowas. Weil das sind, glaube ich, Sachen, damit man was ändert. Also, ich habe da erst ein
aber
spannendes
bist du optimistisch?
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich so einen Grundoptimismus, versuche ich immer noch irgendwie da, auch wenn es mir oft schwerfällt, aber den probiere ich dann noch ein bisschen so am Leben zu halten. Ich habe da erst ein spannendes Gespräch geführt mit einem Schwarzwaldranger. Das ist in einem Podcast-Projekt, werde ich irgendwie, wenn es dann aktuell ist, auf jeden Fall auch hier bei unserem Kanal nochmal posten, Schwarzwaldranger. Und der hat gesagt, natürlich ist Natur, also Natur wird bei uns irgendwie sehr, sehr als Konsumgut wahrgenommen. Und er hat gesagt, es ist auf der einen Seite natürlich falsch irgendwie, weil wir sind Teil der Natur, wir sind eigentlich Natur, wir müssen nicht in die Natur gehen, sondern wir sind Natur und wir müssen Natur irgendwie mehr wertschätzen und anders behandeln natürlich und eben nicht als Konsumgut. Und ich habe dann gesagt, naja, wie siehst du das denn jetzt gerade, wenn Leute in den Wald gehen und wenn viele Leute in den Wald gehen, die nehmen Müll mit, also die bringen Müll mit und dann, das ist auch nicht gut für den Wald. Dann hat er gesagt, naja, also natürlich nicht. Also wenn man Müll wegschmeißt, immer schlimm. Alles wieder mitnehmen und alle möglichen. Aber er hat gesagt, nur wenn die Leute diese Schönheit irgendwie begreifen und erleben können oder auch wirklich sehr, sehr konfrontativ oder frontal auf Probleme stoßen, erst dann merken sie, dass man was ändern kann. Wenn man es nur immer nur hört oder immer nur darüber spricht und es nie wirklich sieht und nie wirklich wahrnimmt, dann werden die Leute nichts ändern. Und wenn sie nicht merken, wie schön die Natur eigentlich ist und wie schützenswert es eigentlich ist, werden sie es auch nicht irgendwie hinkriegen. Ich weiß, es klingt wieder, habe irgendwie gerade meine naive Phase, ich weiß auch nicht. Aber ich wünsche mir so sehr, dass das irgendwie funktioniert, ne? Oder dass es dazu beiträgt, dass man einfach merkt, wie schön es einfach gerade um uns rum ist und dass man dass es so schützenswert einfach ist. Und ich meine, wenn du sowas, da können wir ja losheulen, wenn man das da sieht, ne? Also diese Felsen und dann denkt man, hey, was machen wir hier eigentlich? Es ist Wahnsinn. Also, das fand ich nur ein sehr, sehr spannendes Gespräch und hat mich da nochmal sehr wachgerüttelt, ne? Dieses irgendwie, ja, wir konsumieren Natur, wir gehen joggen, wir rennen dadurch, wir sind nicht Teil davon, sondern wir rennen durch und wir wollen in ziemlich kurzer Zeit, wollen wir so viel wie möglich aufsaugen, damit wir die Energie da mitnehmen können und wieder in unseren Alltag und alle möglichen und hat mich sehr zum Nachdenken angeregt.
Ich finde das schön, was du sagst, Weil letzten Endes, also gerade dieser Satz, den du gesagt hast oder zitiert hast, ich weiß jetzt nicht mehr, wir gehen ja eigentlich nicht in die Natur, sondern wir sind auch irgendwie Teil dieser Natur. Aber genau an der Stelle ist mein Optimismus vielleicht deutlich geringer, weil ich glaube, gerade der Punkt ist unfassbar schwer zu vermitteln. Also was du sagst, ne? Leute rennen durch die Natur, die fahren irgendwo hin, wo es ein Instagram, das beste Instagram-Bild gibt, was irgendwie am spektakulärsten ist. Es reicht nicht mehr, das eine zu tun, sondern es, also ich will das jetzt gar nicht das klingt immer so blöd, wenn man das sagt, weil man dann immer suggeriert, man sei da selbst unangreifbar. Das sind wir natürlich alle nicht, ne? Also das möchte ich auch nochmal klarstellen. Aber dieser Hype um auch Naturerlebnisse, ich meine, guck dir an den schönsten Stellen, wo Menschen sich eigentlich nur freuen sollten über die Natur und sie schützen sollten, was weiß ich, Bali oder was weiß ich, was da findest du fast keinen Strand mehr, der nicht voller Plastik ist, ne? Wenn er nicht irgendwie vielleicht aufgeräumt wird zu schlechten Arbeitsbedingungen. Und gerade dieses Verständnis von Natur, das macht mich eher pessimistisch, weil ich das so schwer finde zu vermitteln. So.
Ja, total. Das ist unglaublich schwer. Ich tue mir da auch total schwer mit, ne? Also dieses, ich will mir bloß nicht eingestehen, dass ich will diesen Grundoptimismus will ich irgendwie versuchen noch beizubehalten, weil sonst glaube ich, sonst kann man ja nicht mehr weitermachen einfach, ne? Dieses, also ich brauche das irgendwie und ich hoffe immer, dass wir irgendwann aufwachen und dass wir irgendwann sagen, hey, das ist, wir müssen etwas ganz, ganz radikal ändern. Und wir sehen ja gerade radikale Änderungen, dafür sind wir irgendwie nicht gemacht, ne? Also als Gesellschaft, das können wir irgendwie nicht. Wir können immer nur so leichte Veränderungen, wenn es überhaupt irgendwelche Veränderungen gibt. Und sobald wirklich radikal gehandelt werden muss, wird es immer schwierig.
Also ich meine, jetzt wird der Kohleausstieg in Frage gestellt, ne? So, als wenn das irgendwie was wäre, was, als wenn das was, also wirklich eine große Variabilität hätte, ne? Also das wird in Frage gestellt und in Berlin werden zum Teil Dinge rückgängig gemacht, die vielleicht mal auf einem halbwegs ansatzweise guten Weg waren. Und um jetzt vielleicht so ein ganz kleines bisschen den Schwenk natürlich zu dem großen Thema unserer Zeit auch zu bekommen, ärgert es mich einfach maßlos, wie sich die Ikone der UmweltaktivistInnen der eigenen Sache so schaden kann, indem sie sich einfach politisch an einen Ort stellt, sozusagen, der aus meiner Sicht irgendwie so in der Form irgendwie gar nicht geht. Also ich spreche von Greta Thunberg natürlich. Also wo man einfach auch sieht, wie Themen verknüpft sind, ne? Und ich wette mit dir, dass viele einfach eine wahnsinnige Genugtuung dabei empfunden haben, als sie bemerkt haben, wie Greta Thunberg sich zum aktuellen Nahostkonflikt, zum Krieg in Israel stellt, die immer schon skeptisch waren, was das Thema Umwelt angeht. Und wie man der eigenen Sache so schaden kann, das ist mir ein großes Rätsel. Und das macht mich auch echt wütend und auch, ja, irgendwie auch traurig. So.
Ja, wir haben die ganze Zeit so ein bisschen drumherum geredet um das Thema, ne?
Ja.
Jetzt müssen wir auch mal, weil es einfach, wir können jetzt nicht aufzeichnen, ohne nicht darüber zu sprechen.
Nein, wohl wissend, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich mich hier überhaupt nicht als Expertin, Aufklärerin oder sonst irgendwas verstehe, dass unsere Perspektive wirklich eine ist der interessierten, politisch interessierten Beobachter, aber ich verstehe mich hier jetzt, und das möchte ich wirklich klarstellen, überhaupt nicht als Expertin oder als irgendjemand, von dem man vielleicht irgendwelche neuen Wissenslücken, irgendwie mit mir kann man keine Wissenslücken wahrscheinlich schließen, aber wir sind politisch interessiert und beschäftigen uns natürlich mit dem Thema und tauschen uns darüber aus, und ich, ja. Das wäre mir der wichtige Punkt, wie werden eigentlich zurzeit Gespräche darüber geführt und wer führt diese Gespräche gut so.
Genau, ja, ich schließe mich da komplett an. Also ich glaube, man kann jetzt da von uns keine neuen Sachen irgendwie erwarten oder so. Neue Erkenntnisse, dafür sind wir die falschen Ansprechpartner. Also dafür, das sind wir nicht die Richtigen. Ne? Aber natürlich, wir beobachten es natürlich und ich muss sagen, ich bin einfach, seitdem das losgeht, aber auch schon vorher, ich bin einfach schockiert. Ich bin wirklich extrem schockiert über Brutalität, über keine Menschlichkeit, über die Art und Weise, wie da miteinander, was da passiert, wie kommuniziert wird auch und welche Auswirkungen das weltweit hat, wenn wir über Antisemitismus sprechen. Ich habe da jetzt erst, in den letzten Tagen war dann Bericht oder eine Meldung aus den Vereinigten Staaten, von den Elite-Universitäten, wie da miteinander umgegangen wird, wie dann, also dass es keine Gesprächskultur mehr gibt.
Nein.
Also wir reden hier von den, da kommt die Elite, die zukünftige Elite her, ne? Und wenn die schon es nicht mehr schaffen, miteinander zu sprechen, also ganz klare Blockbildung, ganz klares, das, was wir im politischen System in den USA sowieso schon sehen, ganz klar jetzt auch nochmal nicht nur Demokraten gegen Republikaner, sondern dass wir jetzt irgendwie das auch noch auf jüdische Studierende und eben nicht jüdische Studierende sehen. Oder dann irgendwie, ich sage es mal, Palästinenser irgendwie freundliche, irgendwie so in die Richtung gedrängte. Aber ich finde es einfach, ich finde es unklar, ich finde, es geht gar nicht, wie da miteinander umgegangen wird und diese absolute Blockbildung. Und also, als ich das gesehen habe und dann auch, wie dann gehandelt wird und was dann natürlich auch gleich wieder diese Folgerungen da draus sind. Also Folgerung ist natürlich, dass dann viele Spenden oder sowas, die an diese Elite-Unis gehen, die natürlich auch, ich sage jetzt mal, von sehr wohlhabenden Menschen natürlich getätigt werden, die öfters natürlich oder fast immer dann Absolventen oder Absolventinnen von diesen Universitäten sind und die natürlich auch zu gewissen Teilen auch jüdisch sind. Und dann fehlen Spenden und dann, was das dann wieder alles für Rattenschwänze irgendwie hinter sich herzieht. Wahnsinn, ich bin geschockt, als ich das gesehen habe. Wie war es denn bei dir? Ich nehme an, ganz ähnlich, ne? Hast du sowas mitgekriegt?
Ja, natürlich. Also wir haben ja auch direkt nach dem Wochenende eine Veranstaltung zusammen moderiert und ich habe eben gemerkt, da ist ein Bruch einfach, ne? Ich kann mich nicht einfach hinstellen. Und das war ja nach dem Ukraine-Krieg, nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs auch ähnlich. Man kann sich nicht einfach hinstellen und dann einfach zu einem Thema wie Weiterbildung oder sonst irgendwas.
Ja, so wichtig das Thema
einfach
ja auch ist.
Übergeben,
ne?
So wichtig, das
Aber
wollte ich
trotzdem,
gerade sagen,
ne?
So wichtig das Thema ja natürlich ist und so sehr wir auch die Zusammenhänge natürlich zwischen diesen ganzen Themen sehen. Also für mich hat zum Beispiel Weiterbildung, Bildung sehr viel auch mit Demokratiebildung zu tun. Demokratiebildung hat was damit zu tun, wie ich gerade auch auf diesen Konflikt blicke. Also das hängt für mich natürlich, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber das hängt für mich natürlich auch schon alles zusammen, aber man kann sich irgendwie auch nicht einfach dahinstellen, angesichts dieser großen, wirklich Welt, im wahrsten Sinne weltbewegenden Themen und zur Tagesordnung übergehen. Das geht halt überhaupt nicht und insofern kann ich das natürlich total nachvollziehen, was du beschrieben hast. Ich finde, dieses Bewusstsein für außenpolitische Zusammenhänge ist ja seit einigen Jahren wirklich auch nochmal so deutlich geworden, dass wir uns hier nicht in unserem schönen Deutschland irgendwie einkuscheln können. Bisher sind wir ja durch alles gut durchgekommen, aber wie sehr wir Teil auch dieser außenpolitischen Zusammenhänge und Linien und auch zum Teil Konflikte sind und unsere Rolle da, Verantwortungsrollen auch, sei es politischer, wirtschaftlicher Art, ökologischer Art, auch hinterfragen müssen, das finde ich, wird einfach immer, immer, immer deutlicher. Und welche Frage mich vor allen Dingen beschäftigt, wenn ich jetzt so auf die Frage der Kommunikation auch von diesen Konflikten gucke, also das ja, es gibt ja diesen schönen Begriff der Ambiguitätstoleranz, dass wir ja einfach lernen müssen, mit widersprüchlichen Situationen umzugehen und dass ja viel diskutiert wurde über dieses Aber, ne? Also, also Israel hat das Recht, aber so. Und natürlich darf es dieses Aber überhaupt nicht geben, sondern es muss ein Und geben, weil ich muss natürlich, du hast das Thema Menschlichkeit angesprochen, wenn ich aus dem der Perspektive der Menschlichkeit gucke, dann muss immer dieses Und im Vordergrund stehen. Dann muss ich sagen können, ja, selbstverständlich, das war ein, und ich glaube, die Worte, die es dafür gibt, wurden alle schon gesagt und mir fallen auch keine drastischeren mehr ein. Dieses Unvorstellbare, was da passiert ist am 7. Oktober, das braucht keine Begründung dafür, dass man darauf reagieren muss. Und gleichzeitig muss natürlich die Situation der Palästinenser, die da jetzt im Gazastreifen, auch diese wirklich unmenschlichen Bedingungen, die da jetzt gerade herrschen, müssen natürlich angeguckt werden. Und das ist das auszuhalten. Also ich finde ja die Formulierung von Luisa Neubauer, unsere Herzen sind groß und sie sind groß genug sozusagen für Empathie auf allen Seiten. Die finde ich eigentlich ganz, ganz schön.
Ja. Also ich finde, was du sagst, gerade dieses Und ist unglaublich wichtig, weil das, wenn wir dieses Und streichen, dann ist es für mich eine absolute Perspektivlosigkeit. Wo soll es denn sonst hingehen? Sonst wird es niemals irgendwie eine Lösung dafür geben, wenn wir dieses Und nicht mitdenken, wenn wir immer dieses Aber irgendwie da mit dabei haben, sonst kannst du einfach keine Lösung geben, wenn wir die ganzen Player angucken, die da irgendwie noch hinten dran hängen. Ne? Auf der einen Seite irgendwie USA, dann haben wir Iran, dann haben wir, also wenn man sich dieses, ist unglaublich komplex, wenn man sich das mal genau anguckt, wie da dieser Konflikt entstanden ist, wer da welche Interessen jetzt gerade verfolgt und sowas. Das ist, und wenn man eben dieses Und nicht mitdenkt, dann ist jetzt schon ein Pulverfass und ich weiß nicht, was für Auswirkungen das haben könnte. Also deswegen. Ja.
Und das Und ist halt genau das, was ein Gespräch überhaupt möglich macht, ne? Also und ich finde, es gibt ein paar Menschen, die mir gerade sehr helfen, daran zu glauben, dass es noch gute Gesprächs, dass es Menschen gibt, die gute und differenzierte Gespräche führen können und die nicht glauben, dass man sich auf eine von zwei Seiten schlagen muss, um mal eine Haltung zu zeigen, sondern dass es um mehr geht, als sich auf eine von zwei Seiten zu schlagen, weil das hat ja auch wieder so viele absurde Implikationen. Also wenn man sich auch irgendwie anguckt, wer da gerade zum Teil bei pro-palästinensischen Demonstrationen, von denen ich nicht glaube, dass man sie alle verbieten darf. Also ich finde, also das ist, kann nicht unbedingt die Lösung sein. Es kommt darauf an, wie sie umgesetzt, also wie sie durchgeführt wird. Aber wenn ich mir dann angucke, wer da zum Teil steht, also junge, linke Frauen, die sich ansonsten feministisch gerieren, aber irgendwie sich dann sozusagen auf eine Seite schlagen und Parolen raushauen, die einfach für das Denken von Menschen sprechen, die mit denen nichts zu tun haben wollen. Also das sind so absurde Dinge in dieser ganzen Diskussion und ich glaube, dass es ja um wirklich die Frage geht, wo gibt es Ansatzpunkte zum Gespräch? Und das muss der Ausgangspunkt sein.
Das mit dem Gespräch ist ja so eine Sache. Dann haben wir ja schon länger und sehr viel. Jetzt heute die 17. Folge. Ne? Ich glaube, man kann, glaube ich, jede Folge nochmal zurückgehen. Gespräch ist immer eins der Themen und dass die Gesprächskultur sich nicht zum Positiven entwickelt hat in der letzten Zeit, kriegen wir auf verschiedensten Podien mit, ich sage jetzt mal in unserer Bubble, in eher so innenpolitischen Geschehnissen, wenn wir über irgendwie Konfrontation mit AfD und allem sprechen in Deutschland, was Gesprächskultur eigentlich, wo keine Gesprächskultur mehr vorhanden ist, wenn wir generell in Europa schauen, ich sage es mal, Populismus, Rechtsruck und sowas, wo nicht mehr diskutiert werden kann in Parlamenten, wo einfach Meinungen aufeinandertreffen, aber nicht mehr eben dieses, dass Meinungen sich auch anpassen und ändern können, sondern eine absolute Frontenbildung. Über USA haben wir vorhin ganz kurz gesprochen. Ganz, ganz krass, wenn man sich das anschaut, was dort für eine Gesprächskultur herrscht. Ukraine, Russland, eben keine, es kommt kein Gespräch mehr zustande irgendwie selbst. Und das jetzt auch hier, ich glaube, das kann man gerade sehr, sehr, man kann in sehr viele Punkte reingehen und man wird immer wieder auf diese Basis kommen, okay, es wird nicht mehr miteinander kommuniziert und es ist immer sehr gefährlich, wenn nicht mehr miteinander kommuniziert wird. Das ist schon, ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr erschreckend. Und weiß da jetzt auch irgendwie kein Ausweg natürlich, ne? Aber wir haben das ja schon länger irgendwie auch wahrgenommen. Und ja, ich weiß auch nicht.
Was ich ganz interessant hat und was fand und worüber ich immer noch nachdenke, ich habe neulich eine sehr, sehr interessantes Gespräch verfolgt bei, ich glaube, das war Deutschlandfunk Kultur. Die dritte Person habe ich leider vergessen, aber da war auch Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik und dann war der Historiker und Hochschullehrer Wolfsohn dabei, der jetzt relativ viel auch in Funk und Fernsehen zu hören ist. Und der sagte was Interessantes und das würde mich interessieren, was du dazu sagst, dass er sagte, dass wir im Westen so eine grundsätzlich erstmal positive Menschen, ein positives Menschenbild hätten und dass das zwar total sympathisch wäre, aber dass uns das irgendwie nicht weiterhelfen würde, weil es nicht so ist. Also weil nicht der Mensch per se gut ist und dass uns das im Westen manchmal dabei im Weg stehen würde, auch klare, also das sind jetzt meine Worte, ne? Ich weiß nicht mehr, wie genau er das gesagt hat, aber es ist sinngemäß, klare Kante zu zeigen und eben auch Strategien zu entwickeln, Verteidigungsstrategien zum Beispiel zu entwickeln, weil wir irgendwie immer daran glauben, dass man mit Menschen reden kann. Und wir tun das ja jetzt eigentlich auch wieder, ne? Und das fand ich total interessant und ich merke, dass ich immer noch darüber nachdenke.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das schon ziemlich krasse Worte, ne? Dass man sagt, okay, ja, ich meine, vielleicht ist was dran, dass wir eher ein positives Menschenbild bei uns haben. Vielleicht auch in den letzten Jahren einfach entwickelt, dadurch, dass wir halt keine Kriege hatten. Ich sage jetzt mal, bis der Angriffskrieg Russland auf die Ukraine standfand. Natürlich kann man schon sagen, es gab vorher auch Kriege irgendwie, wenn wir über Jugoslawien sprechen, alle möglichen. Aber ich sage jetzt mal so große Kriege mitten in Europa oder sowas. Da hatten wir es sehr, sehr gut in den letzten 70 Jahren. Und dass sich da vielleicht das auch nochmal so ein bisschen gedreht hat und ein bisschen gewendet hat, dass wir sagen, okay, das Menschenbild hat sich da vielleicht zu einem etwas optimistischer oder ein bisschen positiver entwickelt. Aber das ist so ist ein bisschen genau das, was wir vorhin über Naturschutz und sowas gesagt haben, ne? Irgendwie, ich weigere mich irgendwie, wie soll ich sagen, ich weigere mich, so ein pessimistisches Menschenbild zu akzeptieren, weil wenn ich das akzeptiere, dann glaube ich nicht mehr dran, dass wir es irgendwie zum Positiven hinkriegen, ja, sondern dann stürze ich mich in so eine Art Depression quasi irgendwie rein und sage, okay, jetzt ist sowieso alles irgendwie scheiße und wird alles schlimm und alles schrecklich und wenn ich das so akzeptiere, deswegen, vielleicht bin ich da realitätsfremd oder vielleicht bin ich da irgendwie naiv oder irgendwas, aber ich will es mir einfach nicht, nicht nehmen, selbst irgendwie noch dieses optimistische oder dieses positive Menschenbild zu behalten, auch wenn es gerade durch solche Krisen, in denen wir gerade sind, wenn wir diese Grausamkeiten in den Kriegen sehen, wir haben im Ukraine-Krieg so schlimme Bilder gesehen müssen, so schlimme Geschichten gehört. Und wenn man jetzt sieht, was in Israel, aber genauso was auch im Gazastreifen, was in Palästina passiert, ich will da auch nicht das eine mit dem anderen aufwiegen oder irgendwas. Aber wenn man das sieht, dann wird es natürlich schwierig, dieses eher positive Menschenbild irgendwie noch beizubehalten, weil man sagt, es ist einfach unmenschlich, was dort passiert ist. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich find's schwierig, das arbeitet gerade in mir. Ja.
Naja, und die Sache ist auch, inwieweit verschwinden Haltungen, wenn du Menschen bekämpfst. Also was nicht heißt, dass, also ne, bei der Ukraine war es ja interessanterweise auch die Unterstützung für die Selbstverteidigung ja viel, viel größer. So. Und das ist ja auch interessant, ne, dass wir da offensichtlich, natürlich kann man auch das so nicht eins zu eins vergleichen, das ist mir auch klar. Aber das ist ja auch interessant, ne? Und Israel wurde auch auf eigenem Boden angegriffen, auf brutalste Weise Zivilisten. So. Also das und da waren hier nicht die Straßen voll. So, ne? Also das muss man, finde ich, auch mal festhalten. Die Frage ist eben nur, es geht ja jetzt darum, die Hamas auszurotten. Das ist ja sozusagen das Ziel. Und ich frage mich, ich kann das total nachvollziehen, aber das heißt eben nicht, dass das Denken dieser schrecklichen Terrorgruppe, das Denken weg ist. So, und das ja in unterschiedlichen anderen terroristischen Vereinigungen auch da ist, die dann nicht auch automatisch weg sind. Also ich meine, heute Nachmittag hat ja der Hisbollah-Chef eine sehr erwartet, also eine Rede gehalten, die ja sehr, komischerweise nicht so viel Beachtung jetzt gerade in den Medien fand, die ja aber doch sehr in seiner Bedeutung herausgehoben wurde, ob jetzt die Hisbollah sich am Krieg beteiligt oder nicht. Hat sich da ja relativ, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, noch kurz bevor wir uns zusammengeschaltet haben, eher schwammig ausgedrückt, zwar die Hamas gelobt, aber irgendwie auch die Verantwortung sehr bei der Hamas gelassen und sie jetzt nicht auf die Seite der Hisbollah gezogen, sozusagen. Zwar das Ziel grundsätzlich unterstützt, aber nicht gesagt, also gesagt, glaube ich, dass die Hisbollah schon lange, schon vor dem 7. Oktober sozusagen im Krieg war, aber jetzt nicht konkret einsteigen wird, wenn ich das jetzt alles in der Kürze der Zeit richtig verstanden habe. Aber das zeigt ja einfach, dass es geht ja um eine Haltung gegenüber einem Volk, das nur dieses eine Land hat, das von denen es auch nicht viele Menschen auf der Welt gibt, und die diesen Ort als ihren einzig sicheren Ort gesehen haben. Und die Haltung wirst du nicht vernichten, wenn du die Hamas vernichtest. Und das ist ja das große Problem.
Ja, ich glaube, was bei vielen der Denkfehler auch ist, dass sie, dass die Hamas ist nicht Palästina, sondern es ist eine Terroristenorganisation. Das ist bei vielen irgendwie, ich weiß auch nicht, die kriegen das irgendwie nicht ganz hin. Das denke ich bei vielen, die so auf Demos gerade rumrennen und bei manchen Schildern, die da hochgehalten werden, denke ich mir manchmal, okay, diesen Kniff, den habt ihr irgendwie nicht im, den Schalter konntet ihr nicht drehen. Das habt ihr irgendwie nicht hingekriegt. Natürlich, ohne jetzt da jetzt irgendwie zu tief irgendwie so einzusteigen, das ist, wenn man sich das anschaut, was da gerade passiert, da kommen unglaublich viele Menschen zu Schaden, sterben, die damit gar nichts zu tun haben, die damit auch gar nichts zu tun haben wollen eigentlich. Die wollen in Frieden leben miteinander und die können auch miteinander. Wenn Ich hab das gelesen, es war ein Posting von Serkan Ehren, der dazu dann Stellung genommen hat, weil er auch darauf angesprochen wurde, mach das bitte. Und er hat gesagt, naja, es klingt jetzt auch blöd, irgendwie dieses irgendwie Öl ins Feuer gießen und sowas, aber wenn da jetzt Menschen, die nichts damit zu tun haben, getroffen werden, auch sei es von einer israelischen Rakete oder sei es von irgendwie einer Rakete, die von der Hamas abgeschossen wurde, dann schürt das nur Hass wieder auf der Gegenseite und es ist wieder im Kopf diese gleich für gleich Vergeltung und Blutrache und alle möglichen, und wir kommen garantiert nicht in Richtung Lösung, sondern wir kommen immer nur weiter rein in diesen schrecklichen Krieg und in diese schreckliche Auseinandersetzung. Und ich möchte keine Seite irgendwie für gut heißen. Ich verstehe auch keine Seite, ganz ehrlich, warum da was wie passiert. Das ist, wie du vorhin gesagt hast, wir kommen wieder auf dieses Und zurück. Ne? Also es wird, es sind ja ganz viele, ich sag mal, Lösungen da irgendwie im Gespräch gewesen hier und zwei Staaten und da und da und das und dann das oder ein großes oder wie macht man das überhaupt? Und ich glaube, es gibt, wie gesagt, es gibt da kein Einfach, es ist unglaublich komplex, aber wenn dieses Und nicht mitgedacht wird und wenn nicht irgendwie die Parteien, die dort vor Ort sind, also Israel und Palästina, das ist, wir kommen wieder zu diesem Und einfach, ne? Und wenn das nicht da ist, wenn die eine Seite die andere nicht akzeptiert, dann wird das Ding niemals enden.
Ja, und da ist es natürlich so, dass man eben auch sagen muss, dass vor Ort natürlich viel an Gemeinsam passiert, ne? Also da gibt es wahnsinnig viel Austausch. Die einen leiden mit den anderen gerade, ne? Also ich meine, in Israel gehen sie auf die Straße sozusagen für Waffenruhe in Gaza. Es ist einfach die Frage auch. Und ich glaube, das ist ja das, was im Moment auch so ein bisschen fehlt. Es gibt auf keiner Seite im Moment eine Vision, was ist eigentlich das Ziel? Also wie geht es eigentlich, also danach, nach diesem berühmten danach, wie geht es eigentlich danach weiter? Also was ist eigentlich die Idee von dem danach? Und ich glaube, dass man das braucht. Also jetzt so ganz naiv gesprochen, natürlich nicht als Strategin oder also verteidigungspolitische Strategin oder sonst irgendwas. Aber ich glaube schon, dass man eine Idee von dem danach braucht, um zu wissen, wofür. Natürlich auch zu sehen, also den noch größeren Kontext zu sehen. Und da finde ich ja, deswegen, ich würde gerne, wir sind ja schon so ein bisschen vielleicht halb am Ende. Also wer mir im Moment so hilft, sind einfach Menschen, die sehr gute Kenntnisse aus der Region haben und einen Weitblick, eben dieses Und immer zu denken und zu sehen, wie sind eigentlich die größeren Kontexte und zum Beispiel die Rolle vom Iran zu sehen. Ne? Also das macht ja auf bewundernswerte Weise auch die Natalie Amiri immer wirklich sehr auch klug und verständlich legt sie da, wo eigentlich die Ursache des Übels liegt. Und wenn ich dann sehe, heute oder gestern, dass irgend so ein iranischer Mullah jetzt Vorsitzender vom UN-Menschenrechtsrat ist, dann frage ich mich, wie kann das um Himmels Willen sein? Wie kann man seine Werte so verkaufen?
Ja. Das ist krass, ne? Da ist man sprachlos. Also ich bin sprachlos, wenn ich das höre und wenn ich das sehe und dann denke ich mir, wie kann man eigentlich, ne? Und diese Zusammenhänge, die da, die dort oder die ganzen Fäden, die in im Nahosten da zusammenlaufen, die unterschiedlichsten Interessen, die da miteinander irgendwie wieder die da untereinander herrschen, die da, wenn ich mir die Rolle von den USA, die da auch eine sehr, sehr spezielle Rolle irgendwie auch nochmal einnehmen. Iran hast du schon angesprochen, das sind ja nur zwei Akteure, die da mit dabei sind. Russland auch ganz irgendwie spannend und schwierige Rolle irgendwie in dem ganzen Konstrukt nochmal einnehmen. Auch wenn man drüber spricht, wir haben vorhin gesagt, naja, irgendwie über Ukraine und Russland spricht man gerade gar nicht mehr so. Es ist relativ, ist nicht komplett weg, aber es ist schon sehr verschwunden, gerade aus der aktuellen Berichterstattung. Und das kommt natürlich auch, da profitiert natürlich auch wieder jemand davon, ne? Und ich habe mir ein schöneres Thema für unseren 17. Podcast gewünscht und habe mir irgendwie.
Ja, aber ich glaube einfach, ich glaube, die Welt ist einfach gerade nicht schön. Also, so doof das ist und so wichtig es trotz allem ist, sich schöne Momente wertzuschätzen und dankbar für schöne Momente zu sein. Aber da bin ich vielleicht jetzt auch pessimistisch. Die Welt ist einfach nicht schön. Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Kompetenzen, die wir lernen müssen und die auch ins Bildungssystem viel stärker einfließen müssen, ist, diese Widersprüche auszuhalten und auszubalancieren. Ich bin weit davon entfernt, das schon so zu tun, wie ich das müsste. Aber ich glaube, dass wir uns damit viel, viel mehr beschäftigen müssen. Und dass wir nur so gesund bleiben. Und bei Verstand bleiben, ohne dass auch es ja die Tendenz gibt, sich nur noch auf das kleine, schöne und lokale, auf das eigene Leben sozusagen zurückzuziehen. Weil ich glaube, es braucht natürlich auch immer wieder dieses Interesse an dem großen Ganzen, dieses Verstehen, wie das große Ganze funktioniert und letzten Endes auch natürlich vor dem Hintergrund der eigenen möglichen Betroffenheit. Also wenn ich unseren Bundesverteidigungsminister höre, der irgendwie sich schon durchaus besorgt zeigt, was für Konflikte auch in Europa in Zukunft auftreten können. Natürlich, da läuft es einem kalt den Rücken runter. So.
Ja, also.
Gut, also ich möchte noch mal ein paar Leute nennen. Entschuldigung. Ja,
nee, sag du.
Also ich verfolge einfach wahnsinnig gerne die unfassbar kluge Düsen-Tekkal, die ich immer und immer und immer wieder empfehlen kann, um sozusagen eine klare Haltung zum Thema Menschlichkeit und trotzdem eine sehr differenzierte politische Analyse wahrzunehmen. Ich freue mich sehr, dass ich irgendwie in ein paar Wochen auch eine Veranstaltung habe, bei der sie auch eine Keynote halten wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich empfehle natürlich, habe ich auch schon gesagt, Nathalie Amiri, die auch unfassbar klug diese ganzen Konflikte auseinandernimmt. Du hast schon genannt, vielleicht sagst du zu ihm, weil du ihn auch selber kennst, ne? Serkan Eren,
genau, der Vorsitzende von STELP, also von der Hilfsorganisation aus Stuttgart, der da auch immer wieder Stellung zu nimmt und der in vielen Krisenregionen immer auch selbst vor Ort ist. Er ist gerade in Afghanistan, hingeflogen oder hingereist. Da auf jeden Fall ihm bei Instagram folgen, da kriegt man sehr, sehr viel von ihm nochmal mit und auch er teilt dann auch oft diese Anfeindungen, die er da bekommt, für seine Haltung, die er eben zeigt und für die ich ihn wirklich nochmal Hut ab, sehr, sehr großen Respekt einfach auch zolle.
Ja. Ja, ich kann auch wirklich Michael Wolfsohn empfehlen mit nochmal wirklich sehr kühlen Blick auf bestimmte strategische Fragen. Finde ich auch sehr, sehr spannend, sehr interessant und das ist natürlich immer toll, dass es auch noch solche Stimmen gibt, wie Margot Friedländer, die, glaube ich, immer sehr aus so einer menschlichen Perspektive auf den Punkt bringt, worum es geht. Ja, ja, Folge und, 17, Martin.
Ja. Genau, und vielleicht noch eins, Robert Habeck mit dem Video-Statement quasi, was auch rumging. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele gesehen. Wir können es auch nochmal verlinken, natürlich. Da muss ich auch sagen, wieder Politik erklärt, Gedanken transportiert und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt, ich war nachhaltig beeindruckt von diesem Video von ihm. Ja.
Grandios, also grandiose politische Kommunikation und Werteklarheit, also das kann ich nur unterstreichen. Ja.
Ja, du,
Martin.
Wow. Ja, ne, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, da waren wir alle so ein bisschen, waren beide so euphorisiert irgendwie. Da ging es um Basketball-Weltmeister, über Dennis Schröder, der MVP geworden ist und irgendwie so ein, ich sage jetzt mal, so ein positiver Vibe, der irgendwie durch Sportdeutschland durchgeschwappt ist. Und ist irgendwie gegen eine Wand geknallt, diese Euphorie. Ne? Ja.
Aber vielleicht, um zum Schluss noch einen positiven Punkt aus der letzten Folge aufzugreifen. Ich hatte mich ja wahnsinnig darüber echauffiert, dass es möglicherweise keine Taxen mehr auf Helgoland geben könnte. Und ich darf vermelden, sie fahren noch. Ich weiß zwar nicht, was der bürokratische Stand gerade ist, aber sie fahren noch. Das fand ich sehr schön und ist vielleicht ein minimaler versöhnlicher Abschluss dieser Folge.
Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und die Tipps, die ich mitgebracht habe, die gibt es beim nächsten Mal. Die sind auch beim nächsten Mal noch okay, würde ich sagen. Vielleicht noch ein kleines irgendwie. Ich habe lustigerweise, ich gucke ganz gerne manchmal Voice of Germany an. Irgendwie, ich finde das irgendwie ganz nett, wenn irgendwie so nebenher talentierte und manchmal halbwegs talentierte und manchmal irgendwie auch wenig talentierte Menschen singen oder Musik machen. Und gestern habe ich zwei erlebt, die meiner Ansicht nach wirklich sehr talentiert sind. Anna Ebner und Alex Seger heißen die beiden. Also ich weiß es nicht auswendig, ich habe mir das aufgeschrieben, lese ich gerade ab. So weit bin ich auch noch nicht.
Sehr schön, Martin.
Und die haben 99 Luftballons von Nena nochmal gesungen. Und ich habe mir dann auch das Original nochmal angehört von Nena. Und sie hat so eine, ich sage jetzt mal, so eine ganz klare, so eine bisschen sogar naive Stimme irgendwie, so würde ich sagen. Und dieser Text, das macht schon was mit mir und gerade jetzt in der aktuellen Situation dann nochmal mehr. Und die beiden haben da gestern Abend eine sehr, sehr schöne Version davon gesungen. Zwei besondere Stimmen würden wir natürlich auch in die Shownotes reinpacken. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht noch ein ganz kleiner anderer Tipp, Podcast-Tipp haben wir schon ein paar Mal dabei gehabt, Hotel Matze mit Ina Müller. Auch sehr schön, 3 Stunden 5 reden die beiden, also die hängen auch manchmal noch ein paar extra Minuten dran. Und ist ein sehr, sehr gutes Gespräch, muss ich sagen, und ich habe viel über Ina Müller nochmal gelernt. Mhm. Fand ich sehr gut.
Ja, Sylter Apothekerin, genau. Ja.
Genau.
Die nächsten Wochen werden wild. Ich habe super spannende Themen. Nächste Woche geht es zum Beispiel um die Frage, ne, nochmal das Thema Nachhaltigkeit, wie das eigentlich die Versicherungsbranche auch betrifft, also wie sich die Versicherungsbranche auf das Thema Nachhaltigkeit einstellt, natürlich auch um das mit dem Thema Risiko beschäftigt, vor dem Hintergrund von Umweltkatastrophen und Veränderungen. Spannendes Thema und dann auch Thema Ungleichheit, also der neue Verteilungsbericht vom WSI, der Hans-Böckler-Stiftung ist rausgekommen und darüber diskutieren wir auch in der Fachkonferenz. Also ist jetzt so die nächste Woche. Ich denke, wir werden uns ungefähr in zwei Wochen vielleicht versuchen, wiederzuhören. Aber es sind einige Anknüpfungspunkte, über die wir dann vielleicht auch nochmal reden können. Du hast bestimmt auch einige spannende Themen, oder?
Bei mir geht es mal in eine ganz andere Richtung nächste Woche. Bei mir geht es um Kunst- und Kulturvermittlung
schön.
In Kombination mit Games, mit der Games-Branche, was man da voneinander lernen kann. Sehr, sehr spannend. Und ich bin wieder so ein bisschen im Outdoor-Zirkus unterwegs. Da freue ich mich auch drauf. Und ich denke gerade wochenweise. Ich denke immer nur wochenweise nach vorne.
Ich auch.
Und nächstes Mal gibt es dann die anderen Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen.
Ja, vielleicht können wir dann wirklich ein bisschen nochmal Einblicke geben in die Themen, die auch gerade so auf unseren Veranstaltungen diskutiert werden. Und heute war es ein gemeinsames Denken und sich so gegenseitig ein bisschen durch diese Zeit auch gemeinsam tragen, ne? Also
schon,
danke für
auch
das Gespräch, Martin.
Danke dir, Julia. Danke dir. Dann
bis bald.
Bis bald.
Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss.